my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg, am 26.02.2026 durch Konrad. Die Themen: Widerstand gegen Freiburger Baugebiet Höhe in Zähringen. Tunnel 21, der Kern des Protestes, bleibt aktuell. Solidaritätskundgebung nach Beschädigung an Ramadan-Beleuchtung. Am 13. Februar fand erneut ein Protestspaziergang zum geplanten Baugebiet Höhe in Freiburg-Zähringen statt. Diesmal mit OB-Kandidatin Monika Stein. Die 4,4 Hektar liegen am Rand von Zähringen in Richtung Wildtal. Aktuell sind dort landschaftlich sehr schöne Streuobstwiesen. Diese sollen rund 300 Wohnungen weichen, darunter auch Einfamilien, Reihen und Doppelhäuser. Lediglich 60 Wohnungen sollen sozial gefördert sein. Also deutlich unter der aktuell geltenden Anforderung, bei neuen Baugebieten mindestens 50% sozialen Wohnungsbau zu erreichen. Beim Protestspaziergang am 13. Februar sprach neben Monika Stein noch Philipp Georg vom Verein Klimaschutz im Bundestag und Silke Eisfeld, Kreisrätin der Grünen aus Gundelfingen. Zunächst hören wir Philipp Georg. Und natürlich, wir wissen das nicht alle.
Wie ihr alle wisst, ist die Zähringer Höhe die biodiverseste Fläche in ganz Freiburg. Das bedeutet, der Artenreichtum ist eine Ressource und wir müssen auch diese Ressource begreifen als etwas, was unwiderruflich zerstört werden kann, wenn wir jetzt nicht handeln. Und das ist auch eine Veränderung, die irreversibel ist. Das bedeutet, die Generationen nach uns können sich dann nicht dafür entscheiden, dass sie eigentlich doch diese Biodiversität erhalten möchten, sondern die ist dann unwiderruflich weg. Es ist auch so, dass dadurch, dass diese Planungsunterlagen bis in die 70er zurückreichen, sind eigentlich ganz wichtige Dinge, die in unserem Baulandmodell festgeschrieben sind, nicht berücksichtigt. Zum Beispiel die Quote von sozialem Wohnungsraum ist nicht berücksichtigt. Wir haben kein zufriedenstellendes ÖPNV-Konzept. Wir sind gerade dabei, gerade in der eskalierenden Klimakatastrophe, die Kaltluftschneise, die wir hier noch haben, zuzubauen. Das sind einfach unwiederbringliche Dinge, die wir jetzt beschützen müssen. Außerdem, und darauf möchte ich nur ganz kurz eingehen, ist auch die Entstehungsgeschichte von diesem Planungsgebiet sehr fraglich, weil es sich die Indizien doch häufen, dass es hier ein Insidergeschäft gab, wo bestimmte Personengruppen aus der CDU in Freiburg vorher informiert werden, dass sie ja praktisch aus einem landwirtschaftlich genutzten Fläche eine Baufläche werden soll. Und da aber abschließend das Dokument noch nicht da ist, deswegen möchte ich an der Stelle nicht mehr dazu sagen.
Ja, so Philipp George von Klimaschutz im Bundestag. Wir von Radio Dreigland sind aktuell dabei, auch zu recherchieren, wie die Entstehungsgeschichte denn war, dieses Baugebietes Zähringer Höhe, ob es dort Insidergeschäfte möglicherweise zugunsten auch von bekannten FreiburgerInnen gegeben hat. Philipp George machte bei seiner Rede verschiedene Vorschläge, wie Wohnbau geschaffen werden kann, statt zum Beispiel die Höhe in Zähringen zu bebauen.
Für Freiburg bedeutet das Folgendes: Wir müssen da endlich aus dem Quark kommen. Also es gibt schon seit mehreren Jahren Untersuchungen über die Park-and-Ride-Parkplätze, Bissierstraße, aber auch Endhaltestelle Zähring. Das sind Betonwüsten, die eigentlich nur darauf warten, richtig entwickelt zu werden. Das bedeutet, da muss einfach ein Handlungskonzept her, wie man diese Flächen erschließt. Und da hört es ja nicht auf. Die Park-and-Ride-Flächen gibt es ja noch viel mehr. Also zum Beispiel auch in der Nähe vom Flugplatz gibt es eine ganz große Fläche, die nicht immer ausgelastet ist. Und da kann man sich auch überlegen, ob man eine Funktionsstapelung macht mit einem, zum Beispiel einer Tiefgarage oder einem Parkhaus. Und auf der anderen Seite dann eine Wohnbebauung. Konkret ist es so, dass ich davon ausgehe, dass in Freiburg wahrscheinlich 4000 Wohneinheiten auf Parkplätzen entstehen könnten. Und ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auf der Haid im Gewerbegebiet hat die Firma Trumpf-Hüttinger auch einen riesen Parkplatz direkt an der Grünfläche. Der wird sich auch deswegen für eine Bebauung anbieten. Im Gewerbegebiet muss man natürlich immer schauen, dass man den Betrieben jetzt nicht die Möglichkeiten wegnimmt durch eine Wohnbebauung. Aber dort in dem Bereich, wo Entwicklung ist, wo Büros sind und man zusätzlich eben noch auch Wohneinheiten schaffen kann für zum Beispiel Personal, was man aus dem Ausland holt, wäre das eine Win-Win-Situation für alle. Und um nochmal, sage ich mal, die zusammenzufassen, was ich denke, was die nächsten Schritte für Freiburg wären, dass richtig Schwung in die Sache reinkommt, in Entwicklung, dann ist es Punkt 1. Wir müssen anfangen, einfach eine systematische Erhebung zu machen. Was sind denn die verschiedenen Potenziale? Und da meine ich wirklich alles, auch perspektivisch. Was passiert zum Beispiel, was sind Nachnutzungskonzepte von kirchlichen Gebäuden, wo schon klar ist, dass 50% abgestoßen werden müssen. Als zweiter Punkt müssen wir schauen, dass die Grundsatzbeschlüsse und auch die neuen Beschlüsse, die wir machen, konsequent in eine Richtung zeigen, nämlich nach innen. Und es würde damit anfangen, dass man nochmal an den Grundsatzbeschluss zum Bauturm rangeht und den eben so anwendungsfreundlich gestaltet, dass auch die Menschen von kleiner Wohnen, besser Wohnen davon profitieren. Drittens bräuchten wir einen Baugipfel, wo Bürgervereine, wo aber auch mittelständische Unternehmen, Umweltverbände, Zivilgesellschaft, Bauunternehmen zusammenkommen und wo die Verwaltung, die Stadtspitze klar macht, hey, wir sind bereit, diese Innenentwicklungspotenziale mit euch zu entwickeln. Die Türen sind offen. Und der vierte Punkt ist, dass natürlich sowas wie eine Taskforce Innenentwicklung geschaffen wird, weil im Moment sind sehr, sehr viele Planungskapazitäten gebunden an Großprojekte, wo auch Teile der Bevölkerung kritisch gegenüberstehen. Aber eine dezidierte Taskforce, die sich darum kümmert, diese Innenpotenziale zu erschließen, wäre sehr wichtig.
Das sagt Philipp George und noch der Hinweis, wenn es Informationsflüsse in den 70er Jahren gegeben hat an zukünftige GrundstückseigentümerInnen, dass dort Baugebiet kommt, dann wäre so eine Geschichte strafrechtlich mittlerweile natürlich verjährt. Die Gundelfinger-Perspektive brachte dann noch Silke Eisfeld, Kreisrätin der Grünen, ein.
Wir Gundelfinger schließen ja direkt an Zähringen Nord an, fast ohne großen Übergang mehr. Und uns betrifft das Thema die Höhe auch sehr stark. Nicht nur, weil viele von uns, so wie ich auch, jeden Tag hier vorbeiradeln und einfach die Aussicht auf die wunderbare Natur genießen, sondern auch, weil Freiburg gar keine Möglichkeit hat, die Baustelle wirklich zu erschließen mit eigenen Wegen. Die Pochgasse ist zu eng. Die Berner-Sperrenlapp-Straße, Berggasse sind alle zu klein und die Brücke da an der Ecke Wildtalstraße, die trägt nur, wurde bestimmt schon gesagt, 3,7 Tonnen und das ist viel zu wenig. Das heißt, Freiburg müsste die Brücke ertüchtigen. Das ist eine Summe, die Freiburg nicht aufbringen kann. Daraus folgt, dass der meiste Verkehr über Gundelfingen-Wildtal fließen würde. Nicht nur der Baustellenverkehr, sondern auch dann, wenn hier ein Wohngebiet ist mit 300 Wohneinheiten, geschätzt vielleicht 600 bis 800 zusätzliche Pkw, die ja, sich durch Gundelfingen ergießen. Aus all diesen Gründen sind wir auch parteiübergreifend überhaupt nicht begeistert von diesem Freiburger Projekt und hoffen sehr, dass sich der Naturschutz und die Vernunft am Ende durchsetzen werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Silke Eisfeld, Kreisrätin der Grünen aus Gundelfingen. Und es warteten dann alle auf das Statement von Monika Stein, UB-Kandidatin. Diese versprach, das Baugebiet, wenn sie denn gewählt werden sollte, auf den Prüfstand zu stellen.
Mindestens seit 2008 habe ich im Gemeinderat gegen dieses Baugebiet gestimmt, weil klar ist, es ist hier ein wunderbares Naturschutzgebiet. Wir haben eine wunderbare Landschaft hier. Wir würden eingreifen in unsere Natur. Der Naturschutz ist genannt worden, der Artenschutz ist genannt worden, aber eben auch in wirklich Naherholungsgebiet und so weiter und so fort. Es ist klar, es wäre ein Eingriff und der wäre zugunsten von relativ wenig Wohnraum, der hier entstehen würde. Auch wenn in den letzten Planungen dann doch nochmal aufgestockt wurde, das Gebiet selber verkleinert wurde und aufgestockt wurde, aber es wäre ein großer Eingriff. Ich sage deswegen, dass wir es auf den Prüfstand stellen werden, wenn ich Oberbürgermeisterin bin, weil schon Verträge geschlossen wurden, weil niemand mir jetzt in der Kürze der Zeit, in der ich angefangen habe zu recherchieren, schon ganz hundertprozentig sagen konnte, wie weit schon Verträge geschlossen wurden. Wenn wir noch rauskommen, dann werde ich mit dem Gemeinderat gemeinsam den Weg finden, dass wir wieder rauskommen aus diesem Baugebiet.
So, die Ankündigung von Oberbürgermeisterkandidatin Monika Stein. Wir werden weiter berichten, wie es mit der Höhe weitergeht und auch eventuell, was für Geschichten in den Anfangsjahren des Baugebiets dort passiert sind.
Wieder mal Stuttgart 21, und Stuttgart 21 ist natürlich ein Politikum, gerade im Hinblick auf Wahlen könnte man da natürlich fragen, was halten die Parteien von Stuttgart 21, beziehungsweise wie stehen die Parteien heute zu Stuttgart 21? Da gab es ja auch mal diese Volksbefragung, diese Volksabstimmung dazu. Und ich bin jetzt verbunden mit Werner Sauerborn vom Aktionsbündnis Stuttgart 21, und da sage ich erstmal Hallo und gegrüßt.
Hallo nach Freiburg.
Ja, ich habe die Fragen schon mal hier ein bisschen umrissen, aber man könnte auch generell fragen, was macht ihr eigentlich bei Stuttgart 21 noch? Ich meine, ihr kämpft und kämpft und kämpft, und die bohren und bohren und bohren und sind, glaube ich, mit dem Bohren bald mal fertig.
Ja, das ist eine Schlüsselfrage, die du gerade stellst, weil jetzt gerade auch im Hinblick auf den Wahlkampf muss man leider feststellen, dass das Thema Stuttgart 21 fast keine Rolle spielt. Und das hat Gründe. Die Gründe liegen vor allem daran, dass eben die meisten Leute, das klang ja in deiner Frage auch so ein bisschen an, davon ausgehen, eigentlich ist das Projekt ja fertig. Eigentlich haben die Tunnel ja gebaut, der Tiefbahnhof ist im Rohbau zumindest fertig, die Gleise liegen. Jetzt warten eigentlich nur noch alle auf die Eröffnung, die sich allerdings aus tausend Gründen verzögert, möglicherweise auf ewig verzögern wird. Und das ist ein großes Missverständnis, weil zwar ist diese Struktur geschaffen, dieses Kern Stuttgart 21, aber jetzt ist es noch lange nicht zu Ende. Jetzt geht es um sogenannte Ergänzungsprojekte, weil viele eben gemerkt haben, auch der Verkehrsminister hat es längst gesehen, das funktioniert alles so nicht. Und jetzt versucht man zu retten, was im Grunde nicht mehr zu retten ist, indem man völlig abwegige Ergänzungsprojekte zu machen. Da ist in allererster Linie zu nennen ein Tunnel, der nennt sich Pfaffensteigtunnel. Der soll von Böblingen zum Flughafen laufen. Der längste Tunnel Deutschlands, riesen CO2-Emissionen, Kosten mal wieder runtermanipuliert. Von behaupteten 1,8 Milliarden auf tatsächliche 3,5. Das sind Kostenrechnungen nach einer Methode, die sich schon immer als richtig erwiesen hat in der ganzen Stuttgart 21-Diskussion. Und das wird nicht gesehen. Dann soll das Gleisvorfeld abgerissen werden, ein neuer Stadtteil gebaut werden, obwohl die Bevölkerungszahlen zurückgehen. Also das sind alles Riesenprojekte mit Milliardenaufwendungen und Baustellen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und das wird leicht übersehen, weil die Leute kopfschüttelnd halt sagen, was demonstriert ihr noch? Wir hatten gerade am Montag die 795. Montagsdemo. Was demonstriert ihr noch, wenn die doch schon fertig sind? Das löst Unverständnis aus, und deswegen, dahinter verstecken die sich und sagen, jetzt ist es einfach kein Thema mehr. Es ist aber ein Riesenthema. Es ist eigentlich das größte klimapolitische Thema und bahnpolitische Thema im Südwesten überhaupt. Das ist gerade die Schwierigkeit für uns, die wir nicht über diese Millionen Kommunikationsmittel verfügen und sozusagen uns gegen diese Erzählungen behaupten können.
Mal eine ganz kurze Zwischenfrage. Ich meine, wir reden immer über Stuttgart 21. Ich möchte mal ganz wieder zurückgreifen. Was ist denn überhaupt Stuttgart 21 bzw. das Aktionsbündnis Stuttgart 21? Da könnte man doch im Prinzip sagen, ihr bemüht euch darum, dass der Kopfbahnhof erhalten bleibt und sozusagen die Umgebungsprojekte wie Pfaffensteigtunnel und so weiter kritisch betrachtet werden, weil die schließlich und endlich die Bahn eher schwächen als stärken.
Ja, genau. Also Ich muss einräumen, dass unser Name Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 einfach inzwischen Missverständnisse auslöst, weil es die Vorstellung beinhaltet, wir würden jetzt gegen das schon Gebaute kämpfen und das ist wieder abgerissen oder das ist im Moment leider unrealistisch. Ob das je funktionieren wird, dazu halten wir uns einfach zurück. Wir haben da größte Zweifel. Es sind Fragen des Brandschutzes nicht geklärt. Also Gleisneigung ist ein großes Problem, Anhydritrisiken, also dieser quellfähige Gipskörper. Das sind alles Risiken, die einer Inbetriebnahme noch in Frage stellen beziehungsweise zu schlimmen Sachen führen können, wenn das mal in Betrieb ist. Also wir äußern uns da nicht, wir überlassen das Kernprojekt sozusagen seinem Schicksal, da können wir jetzt nichts mehr dran machen. Da haben wir uns halt nicht durchgesetzt. Aber diese Selbstbenennung gegen Stuttgart 21, die führt in die Irre und wir werden auch demnächst das ein bisschen korrigieren. Wir werden uns dann Aktionsbündnis für den Kopfbahnhof oder ähnlich nennen, um diesem Missverständnis einfach zu entgehen.
Jetzt habt ihr eine Sache gemacht. Ihr habt hier den Stuttgarter Parteitag besucht, sprich ihr habt auch an Frau Dr. Merkel geschrieben und Angela Merkel hatte ja auch sich hier zu Stuttgart 21 geäußert. Wie steht jetzt heute die CDU zu Stuttgart 21? Das hast du vorhin schon zum Teil beantwortet. Die hält sich da bedeckt bzw. schweigt und Angela Merkel schweigt ja auch.
Ja, also unsere Aktion beim CDU-Parteitag am letzten Freitag, die diente eigentlich jetzt nicht dazu, die reinstürmenden 1000 Delegierten von unseren Argumenten zu überzeugen. Das wäre ziemlich aussichtslos gewesen. Nein, wir wollten einfach das zum Anlass nehmen und die höhere Aufmerksamkeit, die so ein Parteitag halt mit sich bringt, um auf gerade das Problem mit dem Pfaffensteig hinzuweisen, weil das ja auch im Grunde bundespolitisch ein Thema ist, weil die 3,5 Milliarden, die da verwendet werden, die fehlen halt an anderer Stelle. Es gibt in Baden-Württemberg und deutschlandweit so viele Projekte, die dringend nötig sind. Und dann verbuddelt man da die nächsten 3,5 Milliarden in dieses sinnlose Pfaffensteig-Projekt, was an dem Engpass, der mit dem Tiefbahnhof zusammenhängt, ja überhaupt nichts ändert. Also das war unser Anliegen bei der Aktion. Die Delegierten sind natürlich uns ignorierend daran vorbeigelaufen. Und die Idee mit dem Brief an Frau Merkel war halt, Frau Merkel gilt ja als relativ integer und viele Jahre nachdem sie jetzt aus dem Amt raus ist, hat sie sich auch sehr kritisch und selbstkritisch geäußert zu ihrer Regierungszeit. Also ihr hätte man vielleicht zugetraut, dass sie inzwischen einen anderen Blick auf das Projekt hat. Sie hatte ja vor 15 Jahren einen dramatischen Schlüsselsatz im Bundestag in einer ganz heißen Debatte um das Projekt gesagt und hat gemeint, an Stuttgart 21 müsse sich die Zukunftsfähigkeit Deutschlands erweisen. Da ist sie offensichtlich falsch informiert worden. Das ganze Umfeld damals war eben sehr für dieses Projekt und hat sie da offensichtlich in eine falsche Richtung gebrieft. Und jetzt könnte man ja denken, 15 Jahre danach sieht sie ja, was passiert ist und das geradezu das Gegenteil davon. An Stuttgart 21 könnte man jetzt polemisch sagen, erweist sich gerade die Zukunftsunfähigkeit Deutschlands. Deswegen dachten wir, Frau Merkel, schreiben wir mal einen Brief und sie kommt ja sie war ja beim Parteitag und vielleicht ist sie so mutig und bleibt mal bei uns stehen oder man kann was verabreden. Wir haben sie leider nicht gesehen, aber kann ja sein, dass es doch noch eine Gelegenheit gibt, einen Kontakt zu ihr herzustellen.
Nochmal zurück. Gibt es überhaupt irgendwelche Parteien, die jetzt hier sich bei der Wahl mit Stuttgart 21 beschäftigen?
Ja, das steht halt vor dem Hintergrund, dass auch für die Parteien, oder eigentlich ist es nur eine, die eine Chance hat, in den Landtag einzuziehen, nämlich die Linke, für die Parteien schwierig ist, das Thema Stuttgart 21 kritisch aufzugreifen, weil eben diese Stimmung so ist, dass alle denken, das Projekt ist ja eigentlich fertig, damit kann man im Wahlkampf keinen Blumentopf gewinnen. Die parteipolitische Landschaft ist ziemlich in Schwarz-Weiß einteilbar. Es sind halt die Parteien, die dieses Thema uns sozusagen die Suppe eingebrockt haben, CDU, SPD, FDP. Hinzugekommen sind die Grünen, die ja, mit denen wir ja mal Schulter an Schulter gegen dieses Projekt gekämpft haben, aber seit sie in der Regierung sind, sehen sie die Sache ganz anders. Sie agieren nicht nur anders, sondern sie haben auch ganz andere Interpretationen. Auf einmal sind Sachen toll, die sie früher zu Recht immer bekämpft haben. Und also die Gründergeneration der Stuttgart 21 Parteien, die haben im Wesentlichen ein großes Problem mit Gesichtswahrung. Bei den Grünen weiß man nicht so genau. Sie haben sich jetzt sozusagen dem Pro-Stuttgart 21-Bündnis angeschlossen, komme, was da wolle. Aber man weiß nicht, es gibt an der grünen Basis sehr viel Unmut über das, was hier die Stuttgarter Landtagsfraktion und auch der Stuttgarter Gemeinderat machen. Da kann man vielleicht noch eine gewisse Hoffnung machen, haben, dass wenn sich jetzt die Regierung neu gebildet hat, wenn auch neue Gesichter gekommen sind, die alte Garde abgetreten ist, dass ich dann nochmal was tun kann. Wir als Aktionsbündnis sind grundsätzlich natürlich parteipolitisch neutral, aber jetzt sind wir halt in der Situation, dass es faktisch halt nur die Linke gibt, die glasklar in ihrem Programm sich kritisch zu Stuttgart 21, vor allem kritisch zu Pfaffensteigtunnel, zum Abriss der Kopfbahnhofgleise äußert, zum Erhalt der wichtigen Gäubahnverbindung sich richtig so ganz in unserem Sinne äußert. Also eigentlich für Leute, die eine Wahlentscheidung nur nach dem Kriterium Stuttgart 21 fällen, ist der Fall eigentlich klar, man kann eigentlich nur die Linke wählen. Aber es gibt natürlich auch für Stuttgart 21 Gegner noch andere Kriterien bei ihrer Wahlentscheidung. Deswegen werden wir jetzt keine Pressemitteilungen rausgeben, wählt die Linke. Aber alle, die vertraut sind mit den Verhältnissen, und das Thema für zentral halten für ihre Wahlentscheidung, die können eigentlich nur so entscheiden.
Fazit: Werner Sauerborn und Team haben noch viel zu tun.
Ja, wir haben viel zu tun. Wir sind jetzt in der Vorbereitung der etwas größeren 800. Montagsdemo zum Beispiel.
Dann danke ich mal Werner Sauerborn von Stuttgart 21 Kritikern für dieses Gespräch. Merci.
Ich danke auch. Tschüss.
Am Mittwoch, den 25. Februar 2026, gab es am Betzenhauser Torplatz eine Solidaritätskundgebung gegen Anti-Islamismus. Dort wurden am Samstag eine Beleuchtungsinstallation, um den Ramadan und muslimische Kultur in Freiburg zu feiern, beschädigt. So wurden mehrere Kabel der Beleuchtung durchtrennt und zudem ein Banner über den Schriftzug gehängt, der klar der rechtsextremen identitären Bewegung zuzuordnen ist. Bereits am Samstag war der örtliche AfD-Politiker Karl Schwarz vor Ort, um ein Video zu drehen, in welchem er gegen die Installation hetzt. Auf der Solidaritätskundgebung am Mittwoch sprach unter anderem Sarah Kahn von der Refugee Law Clans.
Über 1000 Jahre alt und trotzdem beschreibt er sehr genau, was wir heute unter einer demokratischen Gesellschaft, in einem demokratischen Rechtsstaat verstehen. Nämlich, dass Gesellschaft nicht dadurch zusammengehalten wird, dass alle gleich sind, alle gleich denken oder gleich glauben, sondern dadurch, dass alle darauf vertrauen, dass das Recht für alle gilt, auch für Minderheiten. Mein Name ist Sarah Kahn und ich stehe heute nicht nur als Bürgerin der Gesellschaft hier, sondern als meine Funktion einer angehenden Juristin, einer Vorsitzenden des Vereins Refugee Law Clinic, einem Verein, das geflüchtete Menschen dabei unterstützt, ihre Rechte zu verstehen und durchzusetzen, und zugleich als Angehörige des sozialen Unternehmens Access, welches sich für einen diskriminierungsfreien Rechtsstaat einsetzt, und gerade eben genau für die Communities, um die es heute geht. Ich begegne diesem Thema, über das wir heute sprechen, nicht nur emotional oder persönlich, sondern konkret und auch praktisch. Also da, wo Menschen täglich erfahren, was es bedeutet, wenn der Rechtsstaat schützt oder auch nicht. Und was passiert, wenn dieser in Frage gestellt wird und ausgehöhlt wird. In unserer Stadt wurde eine Ramadan-Beleuchtung aufgehängt. Ein paar Lichter, die niemandem etwas wegnehmen, niemanden verdrängen und schlicht ein Zeichen dafür sind, dass es Menschen hier gibt, die ihren Alltag hier haben und zusammen feiern wollen und dazugehören wollen. Dass diese Beleuchtung in den letzten Tagen beschädigt wurde, ist nicht nur Sachbeschädigung, sondern eine klare Botschaft, nämlich der Botschaft: Ihr seid nicht hier erwünscht. Und genau deshalb stehen wir auch heute hier. Ich möchte an dieser Stelle bewusst etwas klarstellen, weil in den letzten Tagen sehr oft über den Islam gesprochen wurde, ohne über oder mit den MuslimInnen zu sprechen. Der Islam steht nicht für Zwang, nicht für Abschottung, nicht für Überlegenheit, sondern für Gerechtigkeit, für Würde, für friedliches Zusammenleben unterschiedlicher Menschen. Der Prophet sagte: Unterdrückung ist verboten, immer. Und er sagte: Der stärkste Mensch ist nicht derjenige, der andere besiegt, sondern derjenige, der sich selbst beherrscht, trotz einer Wut. Das sind keine fremden Worte oder widersprüchliche Werte, sondern das sind Werte, die unser Land unter dem Begriff Rechtsstaat zusammenfassen würde. Deutschland ist ein Rechtsstaat, aber nicht, weil hier alles richtig gelaufen ist, sondern gerade weil sehr viel Schreckliches passiert ist. Die Religionsfreiheit, auf die wir uns berufen, ist kein Geschenk und auch keine moderne Erfindung oder irgendwie eine Geste der Großzügigkeit. Sie ist das Ergebnis einer langen und schmerzhaften Geschichte in Europa, aber auch in Deutschland. Und wir haben erlebt, was es bedeutet, wenn Staaten versuchen, über das Glauben zu bestimmen. Religiöse Kriege, konfessionelle Verfolgung mit Millionen Toten und all das hat zu einer bitteren, aber klaren Erkenntnis geführt. Frieden entsteht nicht durch Gleichschaltung, sondern dadurch, dass der Staat den Glauben dieser Menschen schützt. Nach der Katastrophe des Nationalsozialismus hat dieses Land noch einmal gelernt, wie gefährlich es ist, wenn Mehrheiten anfangen zu definieren, wer dazugehört und wer sichtbar sein darf. Deshalb wurde die Religionsfreiheit in unser Grundgesetz verankert. Bewusst, weil es ein Grundrecht ist, gerade für Minderheiten und gerade dann, wenn es eben unbequem wird. Und genau deshalb irritiert mich ein Argument besonders häufig, was mir in den letzten Tagen begegnet ist. Nämlich der Satz, Deutschland sei ein christliches Land und deshalb hätten andere religiöse Zeichen hier nichts zu suchen. Ja, Deutschland ist ein historisch geprägtes christliches Land, aber genau aus dieser Geschichte heraus hat dieses Land verstanden, dass der demokratische Rechtsstaat davon lebt, dass die Mehrheit, dass eben nicht ihre Kultur durchgesetzt wird, sondern davon, dass die Rechte auch gelten, wenn sie nicht alle gefallen. Und vor allem sind wir in erster Linie ein Rechtsstaat, bevor wir ein christliches Land sind. Und darüber definieren wir uns auch regelmäßig und ganz stolz nach außen. Oft wird mir aber auch gesagt, dass es dieses Entgegenkommen, was wir hier in Deutschland erleben, nicht in muslimisch geprägten Ländern existiert. Und ich frage mich ehrlich, warum wir unseren eigenen Anspruch an Demokratie und Rechtsstaat an den schlechtesten Maßstäben messen wollen, anstatt an unseren eigenen Werten. Viele Menschen hier stammen aus Ländern, die keine Demokratie sind und keine unabhängige Justiz kennen und keine garantierten Grundrechte haben. Und trotzdem werden dort Weihnachtsbäume aufgestellt. Es wird Weihnachten gefeiert und auf öffentlichen Plätzen leuchten Lichterketten, ohne dass sie jemand als eine Bedrohung ansieht. Und dann frage ich mich, wie kann es sein, dass in einem Land mit Grundgesetz, mit garantierter Religionsfreiheit, mit demokratischem Selbstverständnis ausgerechnet ein paar Lichter am Ramadan zur Bedrohung werden, während das in anderen Ländern, die diese Werte nicht besitzen, gar kein Problem ist. Was die muslimische Community hier möchte, ist weder besonders noch radikal. Es ist ein Zeichen, dass wir in Friede leben wollen, dass wir sichtbar sein wollen, dass wir feiern dürfen, ne? Und dass dieses Land die Grundrechte wirklich auch allen zusichert. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das Zerstören von so einer Beleuchtung ist ein Ausdruck von, naja, also nicht unbedingt Meinung oder Kritik, sondern ein Angriff auf ein Fundament, nämlich auf die Gerechtigkeit, die eine Gesellschaft eigentlich zusammenhält, so wie eingangs mit meinem Zitat erwähnt. Und deshalb finde ich, dass wenn wir uns als Demokraten bezeichnen und als Demokraten nennen, man sich in solchen Momenten ehrlich fragen sollte, ob wir auch bereit sind, unsere Grundrechte zu verteidigen, auch wenn sie nicht die eigenen sind und auch wenn es gerade keine Betroffenheit gibt. Im Islam heißt es deswegen eben, Gerechtigkeit ist das Fundament jeder Gesellschaft und im Grundgesetz heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das sind keine konkurrierenden Ideen, sondern dieselben Überzeugungen in zwei verschiedenen Sprachen. Und ich finde, wir sollten in der Lage sein, alle gemeinsam eine Sprache zu sprechen. Deswegen lasst uns dafür sorgen, dass Lichter in dieser Stadt nicht zusammen oder zerstört werden, sondern uns daran erinnern, was diese Gesellschaft zusammenhält. Danke.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 26. Februar 2026 durch Konrad.
Und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.